Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ja, heute soll es um ein eigentlich recht kleines Equipment-Teil gehen, das aber für uns Bergsportler wirklich überlebenswichtig sein kann, nämlich Karabiner. Und wer wäre dafür besser geeignet, als Experte mit mir diese Folge aufzunehmen, als unser interner Kletterguru Stefan Rehm. Servus Stefan, schön, dass du mal wieder im Podcast zu Gast bist.
Hallo Jan, schön, dass ich wieder da sein darf.
Es ist mittlerweile die dritte oder vierte Folge, glaube ich.
Ich glaube die dritte, aber ich bin auch gar nicht mehr ganz sicher.
Ja, deswegen lass uns direkt reinstarten mit dem Thema Karabiner. Man fragt sich ja erstmal, boah, eigentlich kleines Bauteil, was muss man da großartig drüber wissen? Und wenn man sich dann ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt, dann fällt einem plötzlich auf, selbst irgendwie als erfahrener Kletterer, ah okay, da gibt's vielleicht doch das eine oder andere, was mir so gar nicht direkt bewusst war. Wenn wir mit dem Thema reinstarten, das ist vielleicht sehr theoretisch, aber normalerweise gibt es für diese ganzen PSA-Sachen, also persönliche Schutzausrüstung, ja auch immer irgendwie eine Norm. Wollen wir mit der mal anfangen?
Gerne. mitten rein in die Technik. Ja genau, es gibt auch dafür eine Norm, die EN12275, für alle, die es sehr genau wissen wollen. Damit wird dann einmal sauber geregelt, einerseits welche Karabiner es gibt und dann nochmal welche Belastungen, in welche Richtungen diese Karabiner jeweils aushalten müssen. Wichtig, diese Norm regelt einfach den Mindeststandard, auf den wir als Nutzer uns dann auch verbindlich verlassen können. Das ist tatsächlich ein super wichtiger Punkt, weil es handelt sich bei einem Karabiner ja erstmal um ein sogenanntes Verbindungsmittel. Das heißt, es werden irgendwie zwei Sachen verbunden. Keine Ahnung, Gurt und Sicherungsgerät, Seil zum Beispiel. Oder ein Gurt und ein Haken, beispielsweise im Fall der Selbstsicherung. Deswegen ein Verbindungsmittel. Und dieses Verbindungsmittel ist damit in der Sicherungskette. Und damit, du ahnst es eh, muss es einfach zu hundertprozentig zuverlässig sein. Es gibt dann ein paar verschiedene Arten, jetzt in der Norm, wenn wir anfangen, die man unterscheiden kann. Ein paar verschiedene Karabiner. Es gibt einfach mal einen ganz normalen Schnapper, wenn man so will, einen Basiskarabiner Typ B. Den kennt ihr sicher aus Expressschlingen zum Beispiel. Da sind solche Basiskarabiner verbaut. Es gibt dann nochmal den HMS-Karabiner. Den kennt ihr sicher auch alle vom Sichern. Der hat so eine birnenartige Form, ist oben breiter und ein schmaler. Der hat wieder eine eigene Normanforderung. Es gibt Klettersteigkarabiner Typ K. Besonderheit, die sind ein bisschen anders, weil die natürlich eine weitere Öffnung brauchen, auch noch ein bisschen andere Belastungen haben. Da würden wir wahrscheinlich gar nicht so tief einsteigen. Vielleicht wieder ein eigenes Thema für sich, nochmal aufs Thema Klettersteig-Equipment zu schauen.
Ja, aber ich glaube, man sieht es allein an der Form, dass die schon mal ein bisschen aus der Reihe tanzen, weil die ja oftmals die Modernen jetzt auch quasi diese Selbstsicherung haben, dass man hinten irgendwo erst was betätigen muss, damit der überhaupt öffnet und lauter solche Geschichten gehören.
Genau. Und natürlich haben wir da eine besonders große Öffnung. Gibt es beispielsweise auch beim Industrieklettern. Da gibt es auch zum Beispiel spezielle Karabiner, die besonders große Öffnungen haben, dass sie dann auch wirklich in bestimmten Situationen eingesetzt werden können. Genau, dann gibt es noch so ganz spezielle Karabiner. Ich weiß nicht, ob du dich noch an den Frog erinnerst. Das war so ein Teil, das man von unten reinschieben konnte. Gibt es immer noch. Aber ich habe es in letzter Zeit eher an Handtaschen gesehen, lustigerweise. kann aber natürlich noch immer benutzt werden. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen durch die Entstehung oder dadurch, dass Clipsticks inzwischen so gut verfügbar sind, ist die Relevanz eigentlich da nicht mehr so gegeben. Und es gibt auch so Panikechsen, die dieselbe Funktion eigentlich erfüllen heutzutage. Genau. Dann, was es noch gibt, ist so ein Majorapid, also so ein kleines Schraubeglied. Das ist so ein Sonderfall. Das kennst du vielleicht manchmal aus älteren Kletterhallen, da wurden manchmal Haken damit verbunden oder vielleicht kennst du es auch aus Umlenkungen, hängt manchmal so ein kleines Schraubglied drin,
ja.
Das wäre genau das. Und dann gibt es nochmal so zwei andere Karabinerarten, das eine ist einfach ein Ovalkarabiner, der hat eine andere Form einfach, der ist ganz oval, hat deswegen eine eigene Norm. Und es gibt nochmal inzwischen Sicherungskarabiner, die so also eine Fixierungsklammer meistens haben, die nimmt man vor allem zum Sichern her. Eine Seilpositionierungsvorrichtung nennen wir das. Genau. Das wäre jetzt mal so grob die Norm. Super technisch, aber ist, glaube ich, immer ganz wichtig zu wissen. Da, glaube ich, müssen wir jetzt auch nicht in die einzelnen Werte einsteigen. Es gibt prinzipiell drei Belastungen, auf die geprüft werden. Das eine ist die Längsrichtung, das andere ist die Querrichtung und dann gibt es den offenen Schnapper. Es gibt bestimmte Belastungen, die dürfen bei bestimmten Typen nicht vorkommen. Wenn ich zum Beispiel einen Karabiner habe mit einer Seilpositionierungsvorrichtung, also ein Sicherungskarabiner, dann wird es da eigentlich nie eine Querbelastung geben. Deswegen wird der zum Beispiel eigentlich nicht drauf geprüft.
Ja, macht Sinn.
In der Praxis ist es so, dass es derselbe Karabiner bei den meisten Herstellern ist, wie ein anderer, der hat halt unten noch diese Klammer mit dran. Die Prüfung wird halt dann nicht gemacht. Mhm. Genauso zum Beispiel, wenn wir uns diese Schraubglieder angucken, da gibt es zum Beispiel keine offene Belastungsprüfung, weil auch der Fall erstmal nicht vorgesehen ist. Also das sollte mit einem Schraubenschlüssel entsprechend zugezogen sein, dass der gar nicht aufgehen kann. Die Belastung darf es an der Stelle nicht geben. Das ist vielleicht so ganz, ganz grundlegend mal zu den Karabinern.
Mhm. Wenn wir da über die Kräfte reden, dann wird das Ganze immer in Kilonewton angegeben. Hast du spontan irgendein Praxisbeispiel, mit was man sich das mal veranschaulichen kann? Also, weil es ist ja sonst immer so ein bisschen, sag ich mal, abstrakt, sich vorzustellen, was sind jetzt 20 Kilonewton? Also, ist es viel oder hast du gerade wirklich einfach sehr spontane Zahl im Kopf, wenn jetzt, also wie viel Kilonewton treten bei so einem Sturz auf oder sowas? Einfach, damit man eine Größenordnung hat?
Nein, die kann ich dir tatsächlich so ad hoc nicht liefern. Da müsste ich selber nochmal nachschauen.
Ja.
Hängt auch tatsächlich ja sehr, sehr stark davon ab, in welchem Setting ich unterwegs bin, wie groß der Sturz ist, was ich zum Beispiel für Dehnkräfte habe. Aber natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Expressschlinge hänge, die ganz oben hängt, wo zum Beispiel ein Sturz rein erfolgt, dann würden sich da die meisten Kräfte sammeln und denen müssten die auch entsprechend gewachsen sein.
Ja, aber wir könnten wahrscheinlich festhalten, dass diese Kilonewton-Zahlen, also ich habe es eben auch nicht mehr im Kopf, aber ich weiß noch, es wurde irgendwo mal umgerechnet und es ist dann wirklich quasi das Zigfache vom eigenen Körpergewicht, also wo man sich dann wirklich denkt, ah, okay, ja krass, da ist wirklich so viel Puffer drin, wenn man jetzt von einem normalen Menschengewicht irgendwie ausgeht.
Genau. Ja. Genau, wir müssen sagen, im Best-Case-Szenario ist da super viel Puffer drin und wir werden es normalerweise nicht schaffen. Ich glaube, die Herausforderung ist, dass wir öfter mal die Worst-Case-Szenarien auch haben beim Klettern und wo dann tatsächlich sehr, sehr schnell Probleme auftreten können. Wenn wir beispielsweise, also eine schnappe Offenbelastung, die da getestet wird, die kann in der Praxis immer wieder recht leicht kommen. Also wenn du zum Beispiel nehmen wir das Beispiel Expressschlinge, du hast die und es erfolgt ein Sturz und der Karabiner schlägt gegen den Fels, dann passiert letztlich durch die Beschleunigungskraft ist der Schnapper in dem Moment möglicherweise offen. Quasi je schwerer der Schnapper ist, umso leichter ist er offen. Das ist der Vorteil der Drahtschnapper, die sind leichter. Deswegen passiert es dann nicht so einfach. Und dann wäre ich plötzlich in der Schnapper-Offenbelastung. In der Norm ist es so, wir haben 20 Kilonewton bei einer Echse, kein Problem. Wenn der Schnapper offen ist, dann sind wir noch bei 7. Da sind wir ungefähr bei einem Drittel, was das Ding noch hält.
Ja, schon eine drastische Reduzierung.
Das ist eine drastische Reduzierung, genau. Und dann gibt es nochmal erweiterte Worst-Case-Szenarien, die dann tatsächlich sehr, sehr schnell problematisch werden könnten. Das wären dann Themen wie zum Beispiel, vielleicht kennst du es noch bei alten Expressschlingen, dass die so Nasen haben. Da ist quasi so eine Quereinkerbung. Und es gab teilweise Unfälle, wo sich einfach eine dieser also hat sich eine Echse so verhängt, der war nicht ganz eingehängt, diese Rille hing quasi in einer scharfen Expansionsankerlasche. Und sobald dann eine Belastung drauf kam, ist der Karabiner relativ schnell gebrochen, dann zum Beispiel.
Okay.
Also wir müssen immer mit gewissen Hebelkräften rechnen. Genauso, wenn wir uns vorstellen, ein Karabiner verdreht sich zum Beispiel in einem scharfen, also in einem Haken und verkantet da. Auch dann haben wir tatsächlich sehr starke Kräfte oder sehr ungünstige Kräfte fürs Material. Und damit sind wir dann in der Worst Case der Situation.
Spannender Theorieeinblick. Wie ist es jetzt aber wirklich in der Praxis? Also angenommen, ich gehe jetzt bei uns in den Shop und will mich mal ausstatten. Ich brauche Karabiner. Wie gehe ich dann vor? Wie wähle ich den richtigen Karabiner für die jeweilige Klettersituation aus?
Dann musst du dir erstmal überlegen, wofür brauchst du denn deinen Karabiner? Und da gibt es so ein paar ganz grundlegende Muster, die man sich ganz gut anschauen kann vorher. Du kannst erstmal überlegen, ja, brauche ich denn einen Karabiner zum Sichern? Oder brauche ich vielleicht Zwischensicherungen, also Expressschlingen, die habe ich da schon erwähnt. Oder brauche ich tatsächlich einen Karabiner, um Standplätze zu bauen im alpinen Gelände? Ist es vielleicht noch spezieller und ich brauche tatsächlich Karabiner für ein Big Wall? Oder brauche ich tatsächlich einen Schlüsselkarabiner? Wäre wieder ein ganz anderer Fall. Und nach diesen Einsatzszenarien würdest du dann wiederum weiterschauen, welchen Karabiner du nimmst.
Wahrscheinlich haben jeweils die unterschiedlichen Szenarien, für was ich sie brauche, dann eben auch unterschiedliche Auswirkungen auf Bauart und beispielsweise eben auch das Thema Verschlüsse. Gibt es da einfach ganz grobe Kategorien, nach denen ich unterscheiden kann?
Ja, wir können mal bei den Formen anfangen. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim ersten bleiben, beim Thema Sichern, dann nimmst du inzwischen idealerweise einen Karabiner mit einer Verdrehsicherung. Mhm. Gibt es verschiedene Lösungen. Da gibt es welche, die unten so einen kleinen Drahtschnapper haben. Es gibt auch andere, die aussehen wie so eine 8. So der Gridlock-Karabiner oder so. Gibt es inzwischen aber von verschiedenen Herstellern. Die sind tatsächlich super, weil du diese Karabiner einfach in deinen Gurt einhängen kannst und sich dann das Sicherungsgerät dann nicht mehr verdrehen kann. Es gibt auch vielleicht als Ergänzung dazu sowas wie den Belay Master von DMM. Das ist ein HMS-Karabiner, der so eine Birnenform hat, wo du eine Plastikplatte reinklappen kannst und auch dann kann sich es nicht mehr verdrehen. Mhm. Auch eine super Lösung, die dieselbe Sicherheit bietet an der Stelle. Mhm. Ganz wichtig vielleicht ein Wort noch dazu, wenn ihr bestimmte Autotuber habt, dann solltet ihr jeweils überprüfen in der Anleitung, ob dieses Gerät karabinerabhängig oder unabhängig ist. Es kann teilweise sein, dass bestimmte Sicherungsgeräte abhängig sind von bestimmten Karabinerradien und da entsprechend passen müssen. Klassisches Beispiel war früher immer das Click-Up. Mhm. Wenn ihr jetzt einen Halbautomat, wie zum Beispiel das Grigri habt, dann ist es egal, weil der Blockiermechanismus des Gerätes davon unabhängig funktioniert.
An der Stelle kurzer Hinweis in Eigenwerbung. Hört ihr gerne auch nochmal in die Folge zum Thema Sicherungsgeräte und generell Equipment fürs Hallenklettern rein, die ich auch mit Stefan aufgenommen habe. Können wir euch auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken. Stefan, eine Frage noch kurz zum Thema Formen und so weiter. Wenn man sich Tutorials anschaut oder auch in den Kursen, wird ja beim Karabiner öfter mal von dem gesunden Schenkel gesprochen und eben vom Gegenteil, da wo dann irgendwo auch die Öffnung ist. Gibt es da noch andere Ausdrücke, wie man es benennt, einfach damit man das vielleicht im Kopf hat und man sagt, okay, wenn jetzt jemand sagt, häng's so rum ein oder so rum ein, einfach, dass ich als Laie oder Beginner damit was anfangen kann?
Ich kenne auch nur das mit dem gesunden und dem gefährdeten, mhm. Ich nenne es immer lieber gefährdeten Schenkel, ist ja vor allem deswegen auch spannend oder wichtig, wenn wir zum Beispiel eine HMS-Sicherung haben und zum Beispiel an einen Schraubverschluss denken, wo es ja passieren kann, dass zum Beispiel ein laufendes Seil potenziell diesen Schraubverschluss aufdreht und damit wäre natürlich dann nicht mehr sichergestellt, dass der Karabiner auf jeden Fall zu bleibt. Mhm. Genau. Würden wir vielleicht gleich mal drauf kommen, wenn wir nochmal über Verschlüsse sprechen, oder?
Gerne.
Glaube ich, noch ein eigenes Thema. Genau, vielleicht sparen wir das auch nochmal bei den Formen jetzt aus. Wenn wir jetzt Zwischensicherungen haben, dann haben wir Expressschlingen. Da ist es vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, wenn ihr euch die anschaut, dann haben die meistens ja eine gerade Seite und eine gebogene Seite. Und die haben eine Seite, an der das Material eher loser ist und eine Seite, an der es eher fixierter ist. Die lose Seite ist für den Haken, dass die Gefahr reduziert wird, dass es sich da verklemmt. Die feste Seite ist für das Seil, dass es hier auch die Gefahr vermieden wird, dass es zu einer Querbelastung auch auf der Seilseite kommt. Das ist vielleicht ganz wichtig, die sind meistens auch noch so ein bisschen gebogen, dass das Seil da leichter reinflutscht. Nochmal ganz wichtig, wenn wir über Karabiner sprechen, dann haben wir erstmal normalerweise keine Zeit vom Hersteller angegeben. Ausschlaggebend ist immer die Anleitung, aber normalerweise wird für Metalle keine Höchstverwendungsdauern angegeben, für textile Bestandteile aber schon. Das heißt, wenn ihr eine Expressschlinge habt, dann sind da textile Bestandteile, also in dem Fall tatsächlich Polyamid, normalerweise mit drin und ihr solltet da auch regelmäßig drauf schauen, wie alt eure Schlingen eigentlich sind und die dann auch irgendwann austauschen. Genau. Mhm. Zwischensicherung ist quasi der Standard-Karabiner-Typ, den wir da haben. Und wenn wir einen Standplatz haben, dann haben wir eigentlich zwei Formen, auf die wir zurückgreifen können. Entweder so eine D-Form, die, wenn ihr anschaut, dann ist der Karabiner normalerweise auf der einen Seite relativ gerade, auf der anderen Seite gebogen. Und das hat den einfachen Grund, dass ihr damit eine relativ gerade Form habt. Wir verlinken euch auch nochmal den Magazinbeitrag dazu, da haben wir eine ganz schöne Grafik, das ist tatsächlich auf der Tonspur gar nicht so leicht zu beschreiben.
Ja, ist gut, wenn man Bilder dazu hat.
Genau, wenn ihr euch ein D vorstellt, dann habt ihr gewissermaßen eine ideale Belastungsrichtung und die verläuft in einer Linie. Wenn ihr euch jetzt den HMS-Karabiner in der Birnenform vorstellt, dann habt ihr oben eine größere Rundung und damit steigt gewissermaßen auch so dieser Belastungsbereich, den wir oben haben. Ja. Das ist quasi von der Form her ganz wichtig. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie Standplätze baut, dann haben diese D-Karabiner natürlich einen gewissen Vorteil, weil ihr eine klare Richtung habt, wo es vom Fixpunkt zu eurem Zentralpunkt wiederum geht. Für den Zentralpunkt selbst würdet ihr wahrscheinlich wieder eher auf einen HMS-Karabiner zurückgreifen, weil der natürlich eine sehr viel größere Öffnung hat und auch wieder einen weiteren Radius für die Belastung nach unten. Mhm. Und wenn wir jetzt an die letzte Kategorie denken, ans Big Wall Klettern, da wären dann zum Beispiel Oval-Karabiner mit dabei, wenn ihr zum Beispiel Seilrollen irgendwo montieren müssten oder wenn wir schwere Materialtransporte hätten, dann werden ganz oft so Ovalkarabiner eingesetzt.
Okay.
Das waren jetzt mal so grob die Formen. Wie gesagt, schaut euch da gerne nochmal den Magazinbeitrag an. Da haben wir auch Bilder und Grafiken, wo ihr euch das nochmal ein bisschen bildlich angucken könnt.
Kurze Werbung.
Die Kletterlegende Stefan Glowacz und Uwe Hofstätte, die schon länger in einer Seilschaft unterwegs waren, teilten alle Freuden, aber auch Leiden der Kletterei. Und das waren vor allem schmerzende Kletterschuhe. Die waren damals entweder einfach nur eng und schmerzhaft zu tragen oder hatten eine schlechte Passform. Also gründeten sie 1996 die Marke Red Chili. Das Unternehmen wächst und etablierte ein erfolgreiches Kletterschuhmodell nach dem anderen. Im Jahr 2018 fusionieren die beiden deutschen Klettermarken Red Chili und Edelried und launchen die Modelle Voltage, Fusion und Charger, die man auch heute noch in den Kletterhallen und an den Felsen des Landes sieht. Was macht Red Chili Kletterschuhe aber so besonders? Jeder Red Chili Kletterschuh hat seinen eigenen Charakter, genau wie seine TrägerInnen. Bei der Entwicklung im Atelier in Isny im Allgäu werden nicht nur aktuelle Kletter- und Boulder-Trends berücksichtigt, sondern auch auf die Ansprüche von Kindern und Jugendlichen eingegangen. Außerdem entsteht jeder Schuh in reiner Handarbeit. Möchtest auch du zukünftig in Kletterschuhen mit dem markanten Chili-Logo unterwegs sein? Dann schau vorbei im Red Chili Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Dann lass uns doch jetzt eben nochmal zum Thema Verschlüsse gehen. Wir haben jetzt schon ein paar Sachen gehört. Schraubverschlüsse, ganz normale Schnapperkarabiner, aber da gibt es wahrscheinlich sicherlich noch das ein oder andere mehr.
Genau, was ihr sicher alle kennt, ist ja der Schraubverschluss einfach. Ich habe so ein kleines Metallglied, schraub's zu und dann geht's nicht mehr auf. Was es noch gibt, sind einfach so Federverschlüsse, also der Twistlock und der Treelock. Die haben normalerweise entweder einen Zwei-Wege- oder einen Drei-Wege-Verschluss. Bei dem Twistlock muss man nur einmal drehen und dann ist er offen. Beim Treelock muss man quasi normalerweise einmal hochschieben, drehen und dann ist er offen. Das ist in der Bewegung etwas komplizierter. Dafür reduziert es natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man den Karabiner offen lässt aus Versehen, wie jetzt beim Schraubkarabiner. Weil natürlich die Feder, die will immer wieder zuschnappen. Und damit merkt man es natürlich da auch besser. Das heißt, das ist einer der Vorteile, die der Treelock-Karabiner hat. Es gibt noch ein anderes ganz cooles System, das inzwischen ziemlich weit verbreitet ist. Das ist das sogenannte Ball-Lock-System. Das kennt ihr vielleicht auch. Das ist so ein kleines Bällchen, das da noch in dem Karabiner drin ist. Funktioniert dann damit eigentlich wie ein Treelock. Nur du musst halt statt diesem Hochschieben dieses kleine Knöpfle reindrücken und dann kannst du es drehen und dann geht erst der Schnapper auf.
Das ist wahrscheinlich auch einfach wahnsinnig abhängig vom Anwendungsfall, oder? Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man sagt, okay, ich benutze das Ding viel irgendwo in sehr, sehr kalten Bedingungen, ich habe dicke Handschuhe an, dann ist es wahrscheinlich schwierig, den kleinen Ball reinzudrücken, dann ziehe oder schiebe ich vielleicht irgendwas hoch und runter. Jetzt irgendwie, wenn ich sage, klar, ich habe nie Handschuhe an, ich bin irgendwo mit dem Warmen unterwegs, dann eignet sich halt sowas dafür besser. Also da muss man wahrscheinlich selber überlegen, was ist mein Anwendungsgebiet.
Genau, absolut. Das ist quasi immer ein Kriterium. In welchem Setting bin ich denn unterwegs? Muss ich das Ding vielleicht mit einer Hand bewegen oder mit einer Hand bedienen können komplett? Oder muss ich es eben eher bei Kälte bedienen können? Und das sollte ich dann auch in meine Auswahl idealerweise auch schon mit einbeziehen. Mhm. Genau. Es gibt noch vielleicht so der Vollständigkeit halber ein anderes System, das eigentlich auch ganz spannend ist, so das Twin-Gate-System von Grivel. Da hast du im Grunde zwei gegenläufige Schnapper, die aber auch immer nur in Abhängigkeit voneinander geöffnet werden können.
Okay.
Auch da würde ich auf den Magazinbeitrag verweisen, da gibt es ein kleines Video dazu.
Gut, optimal. Das zum Thema Verschlüsse. Jetzt wissen wir schon mal, welche Formen gibt es, welche Verschlussarten gibt es. Wir haben festgestellt, verschiedene Anwendungsgebiete, verschiedene Karabiner, logischerweise. Kann man dafür dann aber sagen, okay, alle Karabiner haben mehr oder weniger das gleiche Material oder haben wir auch da Unterschiede?
Ja, heutzutage haben die meisten Karabiner das gleiche Material. In der Regel sind die aus Aluminium gefertigt, weil die einfach sehr, sehr leicht sind damit und das weit robust ist. Es gibt auch einige Karabiner aus Stahl, beziehungsweise jetzt zunehmend auch Karabiner mit Stahleinsätzen. Von Edelried gibt es beispielsweise Sicherungskarabiner, da ist dann so ein kleines Inlay aus Stahl drin, dass es halt an der Stelle, an der es besonders abgerieben wird, deutlich langlebiger wird. Sowas kann als Sicherungskarabiner natürlich super sein. Ich bin nicht sicher, ob du jetzt wirklich, wenn du Expressschlingen hättest, dann Stahlexpressen mit dir rumtragen würdest, weil das tatsächlich einfach schon ganz schön schwer ist und damit einen ganz schönen Gewichtsnachteil auch hat.
Aber für so einen Sicherungskarabiner wäre es quasi im Prinzip eigentlich eine schöne Alternative, da so ein bisschen das Beste aus beiden Welten zu verknüpfen. Man sagt, der Hauptkörper ist aus dem leichten Aluminium, aber die abriebsintensivste Stelle ist dann eben auch Stahl.
Genau, das kann eine ganz, ganz charmante Variante sein. Je nachdem, in welchem Setting du wieder unterwegs bist. Wenn du jetzt natürlich in der Meerseelänge unterwegs bist, dann weiß ich auch nicht, ob du dann nicht auf einen ganz normalen HMS-Karabiner umsteigst. Mhm.
Thema Abrieb, du hast ja gerade eben schon gesagt, die Hersteller geben eigentlich keine Maximallebensdauer an. Wahrscheinlich ist es trotzdem so, dass wie bei allen Equipmentteilen, die ja für meine Sicherheit verantwortlich sind, muss ich selber immer wieder prüfen, ist das Teil noch einsatzfähig oder nicht? Gibt es auch da die Möglichkeit, einfach sein Equipment zu warten oder nutze ich einen Karabiner halt einfach ab und wenn er abgenutzt ist, dann muss ich ihn halt austauschen. Punkt. Es führt kein Weg dran vorbei.
Ja, also du musst ihn im Blick haben und wenn er dann irgendwann abgenutzt ist, dann lohnt es sich auch mal drüber nachzudenken, dass du ihn austauschen solltest oder wann du ihn austauschen solltest.
Mhm. Sehe ich es denn ganz eindeutig, wenn es Zeit ist für den Austausch?
Also es gibt schon Hinweise, die dann darauf hindeuten. Also auf der einen Seite oder einerseits, wenn du jetzt den hakenseitigen Karabiner zum Beispiel bei Expressschlingen anschaust, kriegst du da oft so Einkerbungen, wo dann wirklich scharfe Karabiner sich so reinfressen, richtig. Deswegen sollte man die normalerweise auch nicht auf die Seilseite hängen, weil es natürlich dem Seil nicht gut tut. Das heißt, wenn diese Einkerbungen irgendwann stark werden, dann lohnt es sich, den Karabiner an der Stelle auszutauschen. Theoretisch gibt es auf der Seilseite auch das Einschleifen, weil das normalerweise, wenn diese Echsen nirgends fix hängen, so allgemein erfolgt, also so vielseitig erfolgt, dass es normalerweise lang kein Problem ist. Was man schon im Blick haben sollte, sind zum Beispiel Sicherungskarabiner, jetzt von Autotubern. Da läuft ja die gesamte Last auch wirklich normalerweise über eine Stelle des Karabiners. Das heißt, da gibt es auch ganz schöne Kerben. Und im Laufe der Zeit sollte man das im Blick haben, dass man diesen Karabiner vielleicht dann auch irgendwann austauscht, wenn die Kerbe da sehr stark wird.
Aber das würde man wirklich sehen, oder? Also das ist nicht nur was, wo man sagt, da geht man mit dem Finger drüber und das spürt man und dann wird es Zeit, sondern das sieht man in der Regel ja echt, oder?
Das sieht man tatsächlich, ja. Also man glaubt nicht, wie viel die Seile aus den Karabinern rausschleifen. Und man muss ja auch immer sagen, es ist ja nicht nur das Seil, sondern in dem Seilmantel sind ja auch ganz viele Schmutzpartikel drin. Und ja, diese Schmutzpartikel, die wirken dann so ein bisschen wie so Sandpapier und schleifen das dann im Laufe der Zeit auch raus.
Vor allem, wenn ich viele draußen kletter.
Genau, wenn du ein Seil hast, das regelmäßig draußen ist, dann sammelt sich das natürlich da drin. Das sind so die Sachen, was du noch schon schauen kannst, was man vielleicht auch manchmal merkt, dass die Schnapper etwas schwergängiger werden, vielleicht nicht mehr ganz zugehen, dann sollte man schon auch tätig werden, weil man natürlich nicht will, dass ein Karabiner offen stehen bleibt, weil die Schnapperfeder einfach nicht mehr ordentlich geölt ist. Da schaut, wie bei allen Sachen, am besten in die Herstelleranleitung auch nochmal. Die geben normalerweise auch mit an, welches Öl sie empfehlen. Allgemein kann man sagen, normalerweise ein säurefreies Öl. Mhm. Aber wie gesagt, schaut am besten bei euren Herstelleranleitungen nochmal nach.
Wahrscheinlich muss ich da halt besonders aufpassen, dass es nicht mit Textilbestandteilen irgendwie in Berührung kommt, oder?
Ja, wichtiger Punkt, genau. Also das Öl sollte nicht dahin kommen, wo dann die Echse ist. Das heißt, da lohnt es sich dann auch schon nochmal die Echse, also den Karabiner aus dem Bandschlingenmaterial rauszubauen.
Mhm. Wie ist es generell so, jetzt quasi Spezialanwendungen oder was heißt Spezialanwendungen, aber irgendwo vielleicht spezielle Gebiete, Stichwort Eisklettern, wo ich dann wirklich in kalten Gebieten bin oder vielleicht sogar irgendwo, weiß nicht, ich bin viel an Küsten unterwegs. Gibt es da noch dann irgendwas zu beachten, wo du sagst, ja, das trifft jetzt auf die Sonderfälle zu?
Fürs Eisklettern jetzt eigentlich nicht. Für Küsten kann es schon relevant sein. Also wenn du wirklich in einem sehr salzigen Ambiente unterwegs bist, dann lohnt es sich vielleicht auch danach mal die Karabiner zu waschen, um der Korrosion vorzubeugen.
Gut, ich würde sagen, das war für so ein kleines Bauteil schon erstaunlich viel Info. An der Stelle schon mal vielen Dank. Und damit du da draußen alle wichtigen Infos von Stefan zum Thema Karabiner nochmal kompakt zusammengefasst bekommst, kommt hier wie immer unser Bergwissen zum Mitnehmen.
Bergwissen zum Mitnehmen.
Erstens, Karabiner sind Teil deiner PSA, persönliche Schutzausrüstung, und entsprechen der DIN-Norm EN22275. Die Norm und auch das Produktionsdatum findest du auf jedem Karabiner. Zweitens, je nach Klettersituation und Einsatzgebiet brauchst du unterschiedliche Karabiner. Zum Sichern brauchst du beispielsweise einen Karabiner mit Verdrehsicherung oder sogar einen speziell auf dein Sicherungsgerät abgestimmten Karabiner. Als Zwischensicherung nutzt du die klassischen Expressschlingen und zum Standplatzbauen Karabiner in einer D-Form oder HMS-Karabiner in der Birnenform.
Drittens, bei den Verschlüssen unterscheiden wir in Schraubverschlüsse, Federverschlüsse, wie zum Beispiel der Twistlock, Trilock oder Borlock, und Sonderverschlüsse, wie zum Beispiel das Twingate von Grivel. Viertens, nahezu alle Karabiner sind heutzutage aufgrund des niedrigen Gewichts aus Aluminium gefertigt. Einige Karabiner haben einen Einsatz aus Stahl an den besonders abriebempfindlichen Stellen. Fünftens, wie alle Teile deines Equipments solltest du auch deine Karabiner regelmäßig prüfen und warten. Einen Verschleiß erkennst du eindeutig an Riefen und Rillen. Vor allem Federverschlüsse freuen sich hin und wieder über einen Tropfen Schmiermittel. Das gilt nicht nur für dein eigenes Equipment, sondern auch für Equipment, das du bereits in Routen vorfindest.
Stefan, ich bin immer wieder überrascht, wie viel Infos es zu den ja doch kleinen Bauteilen auch gibt. Haben wir aus deiner Sicht alles behandelt oder gibt es noch was, wo du sagst, das haben wir vergessen, das müssen wir auf jeden Fall noch platzieren?
Ja, vielleicht noch eine ganz wichtige Sache würde ich noch hinterher schieben. Und zwar geht es da um das Thema fix hängendes Material. Also wenn ihr irgendwo in den Klettergarten draußen kommt und ihr, manchmal ist es vielleicht ganz praktisch, wenn gerade in der Schlüsselstelle dann auch schon eine Expressschlinge oder irgendwas hängt, nur nochmal der Hinweis, seid da auch ein bisschen kritisch. Passt da auf und schaut euch das vorher einmal an, bevor ihr allen Sachen blind vertraut. Es gibt die Thematik der eingeschliffenen Karabiner. Ich würde euch da auch nochmal ein paar Bilder im Magazinbeitrag reinpacken. Es gibt auch einen wunderbaren Artikel in der Berg und Steigen dazu.
Bilder sind teilweise erschreckend. Ja.
Genau, und es kann dann tatsächlich ziemlich schnell gehen. Da geht es einfach darum, dass wenn Karabiner seitlich eingeschliffen werden, dass die dann eine 90-Grad-Kante kriegen. Und bei einem, im Fall eines Sturzes kann das tatsächlich Teil zerschneiden oder ganz zerschneiden eines Seiles führen. Deswegen seid da vorsichtig und fühlt euch da auch verantwortlich für, wenn ihr sowas entdeckt, dass ihr das auch rausnehmt. Tatsächlich solche Karabiner. Habt auch schon mehrere aus Routen rausgenommen. Das ist gut für euch und es ist aber auch gut für alle anderen.
Lasst euch das sagen von jemandem, der sehr, sehr viel draußen unterwegs ist und auch im Routenbau aktiv ist. Ich glaube, es ist generell immer ein wichtiger Hinweis bei all diesen sicherheitsrelevanten Themen. Das, was wir euch hier vermitteln, ist ein Überblick oder kurzer Einblick, aber es ersetzt beispielsweise auch keine Kurse im richtigen Umgang mit dem ganzen Material. Ich glaube, das ist einfach immer ganz, ganz wichtig zu sagen.
Ja, ganz wichtig. Also alles, was wir tun, wenn wir klettern gehen, machen wir eigenverantwortlich und wir müssen wissen, was wir wann, warum tun. Und da kann man tatsächlich nur an jeden appellieren. Macht euch da selber schlau, seid da kritisch mit allem. Wir freuen uns auch auf Kommentare und Ergänzungen hier zur Folge.
Absolut.
Weil ja auch diese Diskussionen uns weiterbringen, dass wir wirklich sicherer unterwegs sind und dass einfach am Ende dann weniger passiert.
Perfektes Schlusswort, Stefan, tausend Dank. Danke auch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst gerne eine Review und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und dann hoffe ich, dass ihr auch wieder bei der nächsten Folge mit am Start seid. Bis dahin, ganz viel Spaß beim Klettern. Ciao, ciao, euer Jan.